Der dritte Schritt wäre dann, warum ich nicht an die Evolutionstheorie glaube. Das verrate ich schon am Anfang. Ist halt nun mal so, wir sind in einem meinungsfreien Land und hier in der Gemeinde in einem geschützten Raum. Ja, aber ich würde es auch woanders vertreten. Ja, in diesen drei Schritten vielleicht, da wäre der erste Schritt einfach ein Blick, Schöpfer, Schöpfung. Und ich denke, das Beste ist da wirklich, wenn wir einfach zur Quelle gehen, wo davon die Rede ist, dass Gott der Schöpfer ist und dass er diese Welt und was dazugehört an Leben und so weiter erschaffen hat. Und es ist ein bisschen Mühe jetzt. Wir werden einfach einige Bibeltexte miteinander lesen, die auch für sich selber sprechen und die auch ein Stück Grundlage sind, warum Christen immer wieder sagen, Gott hat die Welt erschaffen und ich glaube an den Schöpfer Himmels und der Erde. Vielleicht am Anfang eine Erinnerung an das apostolische Glaubensbekenntnis. Es ist viele hundert Jahre alt. In den Landeskirchen wird es in jedem Gottesdienst gebetet. Und es beginnt ja dann doch so, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus und so weiter. Ne? Aber da ist das verankert und auch über Jahrhunderte bis heute festgehalten. Ja, wir Christen glauben an Gott, den Schöpfer Himmels und der Erde. Das heißt, er hat das gemacht, er hat das erschaffen. Es kann sein, dass das unendlich viele Menschen einfach so beten und sagen, das tut dem Glauben gut und theologisch richtig. Aber wenn man dann aus der Kirchentür rausgeht, sind andere Gesetzmäßigkeiten, Erkenntnisse, da regiert vielleicht auch die Wissenschaft und da glaubt man dann andere Dinge. Weiß ich nicht. Aber so ist es nicht gedacht, sondern es ist als historisch und als nicht nur Wahrheit, sondern auch Wirklichkeit formuliert, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Am Anfang der Bibel, wir haben das schon so ein bisschen in diesem Spot gehört, da heißt es, und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Das ist so fast der Abschluss der Erschaffung dieser Welt. Und Gott schaut auf diese Tage zurück, auf die Erschaffung der Welt, der Tiere, der Menschen und so weiter. Und sein Urteil, das habe ich prima hingekriegt. Super, toll. Und wenn wir uns so manchmal die Schöpfung anschauen, von der Zugspitze war die Rede, dann können wir das nur unterschreiben, wow, super. Das ist gelungen. Wir haben dann immer wieder auf diesen Schöpfungsbericht irgendwo in der Bibel einen Bezug, ein Echo. Also nicht nur am Anfang der Bibel steht das mal wie so ein Fundament für das, was kommt, sondern an vielen Stellen taucht das immer wieder auf, weil es wesentlich ist. Zum Beispiel David hier im Psalm 19, er triumphiert hier, er jubelt, möchte man sagen, wenn er sagt, die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe zeigt, dass es das Werk seiner Hände ist. Ein Tag erzählt es dem anderen und eine Nacht gibt es der anderen weiter. Sie tun es ohne Worte, kein Laut und keine Stimme ist zu hören. Und doch geht ihre Botschaft über die ganze Erde, ihre Sprache bis zum Ende der Welt. Gott hat das erschaffen und das ist seine Herrlichkeit, seine Ehre und sein Glanz. Denken wir an die 10 Gebote, die sind ja nur allgemein bekannt und das ist wirklich ein historisches Dokument. Und bei diesem Gebot, wo es um den Sonntag, um den Sabbat geht, formuliert Gott das so auf der Tafel, die er selber mit seinem Finger geschrieben hat und Mose gegeben hat. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist und ruhte am 7. Tage. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Wenn manche Theologen auch vielleicht sagen, okay, 1. Mose 1, die Erschaffung der Welt, so im Rhythmus, 6 Tage, Abend und Morgen, das ist Poesie, da ist irgendwo eine Wahrheit ausgedrückt in einer Geschichte. Aber hier kann man das schon dann wirklich nicht mehr sagen. Ne? Das ist geschichtlich und da heißt es dann eben auch, dass Gott die Welt erschaffen hat. Ja, sogar in 6 Tagen wird hier gesagt, und am 7. Tag ruhte er und da wird abgeleitet, dass auch wir einen Ruhetag brauchen. Psalm 139 bezieht David das auch persönlich auf sich, denn du hast meine Nieren bereitet, du hast mich gebildet im Mutterleib. Hiob sagt Gleiches, bedenke doch, dass du mich aus Lehm gemacht hast und lässt mich wieder zum Staub zurückkehren. Er wusste, aus welcher Substanz der Körper besteht und wenn er zerfällt, wird er wieder zu Staub und zu Spurenelementen und so weiter. Aber nicht nur im Alten Testament ist immer wieder davon die Rede, Gott hat die Welt erschaffen. Das ist kein Zufall, da ist ein Schöpfer, eine hohe Intelligenz dahinter, eine große Liebe, ein starker Wille, eine tiefe Kreativität und Fantasie. Auch im Neuen Testament, Jesus selbst, der Sohn Gottes, bestätigt das. Und man müsste ihn schier Lügner nennen, wenn er sich auf Lügen gründet und es nicht stimmen sollte, was im Alten Testament steht. Er antwortete und sprach, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie am Anfang schuf als Mann und Frau? Und er bezieht sich auf 1. Mose 1, wo es am sechsten Tag heißt, lasset uns Menschen machen, ne? Und zum Bilde. Und Gott schuf den Menschen sich zum Bilde als Mann und als Frau. Und Jesus sagt, da steht das. Und das, was er da nun zu sagen hat über Mann und Frau, Ehe, Liebe, Scheidung und diese Dinge, gründet auf diese Tatsachen. Es ist also keine Kleinigkeit zu sagen, das ist ein Märchen oder es ist wahr. Da hängt doch einiges dran. Ob sie so aussahen, ich weiß es nicht. Aber ich dachte, das ist gerade noch so die Grenze für ein Gemeindehaus und Kirche, das zu zeigen. So. Paulus, der Apostel, der als Missionar unterwegs war im Mittelmeerraum, in seinen Predigten kommt das auch immer wieder vor. Dass er nicht von der Götterwelt spricht als Ursprung und was weiß ich, sondern eben von einem persönlichen Gott. In Lystra springt er dazwischen und sagt, ihr Männer, was macht ihr da? Wir sind auch sterbliche Menschen wie ihr und predigen euch das Evangelium, dass ihr euch bekehren sollt von diesen nichtigen Göttern, das können auch ideologische Götter sein, zu dem lebendigen Gott. Ja, wer ist denn dieser lebendige Gott? Was ist sein Markenzeichen? Was ist seine Visitenkarte? Der Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht hat. Oder auf dem Areopag in Athen, wo die Philosophen der Stadt um ihn versammelt waren, wo er intellektuelle Auseinandersetzungen hatte, scheute er sich nicht davon zu reden, Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darinnen ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Also zu sagen, Gott hat diese Welt nicht erschaffen. Der Schöpfungsbericht gilt nicht als historischer Anfang. Das wäre sehr weitreichend, weil Gott einfach damit identifiziert wird und das sein Kennzeichen ist. Römer 11 sagt dann, Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht. Wenn man fragt, wie hat Gott die Welt erschaffen, spricht das Neue Testament immer wieder davon, dass er es durch sein mächtiges Wort getan hat. Ne? Und dieses Wort ist sogar personifiziert. Wenn wir hier sehen, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, dann ist hier von Jesus Christus die Rede, die Geburt in Bethlehem. Und da heißt es, im Anfang, 1. Mose 1, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Im Neuen Testament, Anfang des Evangeliums, im Anfang, also ein Rückbezug, war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort und dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Also Gott hat diese Welt durch sein mächtiges Wort erschaffen und dieses Wort ist Jesus Christus, der dann, als man ihn sehen konnte in dieser Welt, Mensch geworden war. Im Kolosserbrief noch einmal, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Viele denken, Jesus seit Bethlehem, am Kreuz gestorben, hat man gehört, auferstanden, wow, aber dass er vorher von Ewigkeit zu Ewigkeit ist und dass Gott der Vater durch seinen Sohn die Welt erschaffen hat, das ist oftmals nicht bekannt. Es gibt Wissenschaftler, auch bibelgläubige Wissenschaftler, die sagen, also Ursprung der Materie ist Information. Wenn man es immer mehr zerkleinert, Atom, Proton, Neutronen und Quanten und immer mehr verkleinert, am Ende, was man am aller noch, wo man noch hindenken kann und wo es nicht mehr weitergeht, ist die Information, das Wort. Und Ärzte wissen zum Beispiel, jede Krankheit ist eine Informationsstörung. Und das ist das Geheimnis hinter die Erschaffung, hinter der Schöpfung, durch das Wort Gottes. Es ist so mächtig, dass Jesus zu einem toten Lazarus sagen konnte, Lazarus, stehe auf. Und er konnte von den Toten aufstehen. Und die Bibel sagt, wenn er spricht, dann geschieht's. Und Sturm, schweige still. Und es wurde still und die Wellen legten sich. Newton, bekannt, denke ich, er sagte, die wunderbare Einrichtung und Harmonie des Weltalls kann nur nach dem Plan eines allwissenden und allmächtigen Wesens zustande gekommen sein. Dies ist und bleibt meine letzte und höchste Erkenntnis. Und er hatte nun auch genügend Gehirnzellen und hat vieles durchdacht und kommt einfach auch zu diesem Zeugnis, das er hier gibt. Und diese Welt, und damit bin ich mit Punkt 1 gleich zu Ende, diese Welt ist von Gott erschaffen. Und in der Bibel spricht Gott sogar noch von etwas drüber hinaus, dass er sagt, oh, und es kommt irgendwann der Zeitpunkt, dann mache ich das nochmal. Und zwar noch perfekter, noch schöner. Ich werde einen neuen Himmel, eine neue Erde erschaffen. Und zwar in einer Weise, dass man der vorigen nicht mehr hinterher jammert. Wie schön war das? Nein, keiner wird das mehr tun. Und darauf gehen wir zu. Und da sind nicht Milliarden Jahre dafür nötig, sondern Gott wird sie mit seinem Wort, mit seiner Allmacht erschaffen. Der jüdische Kalender, wenn wir noch fragen, wie lange, also Dennis sagte mal so 5.000, 6.000, immer der jüdische Kalender ist ja kein göttlicher Kalender. Man schreibt heute das Jahr in Israel 5.779 nach der Erschaffung der Welt. Diese Zahl ist nicht in der Bibel zu finden. Man hat irgendwie zurückgerechnet die Genealogien, also die ganzen Abstammungsväter bis Noah und dann noch bis Adam und irgendwie gerechnet und meint, auf diese Zahl gekommen zu sein. Das muss nicht unbedingt so sein. Es können auch 10.000 Jahre sein, wo Gott diese Welt kreiert hat und den Menschen erschaffen hat. Und das Gestein selber, da ist keine Aussage in der Bibel, wie lange es das Gestein selbst schon gibt. Das kann unbeschreiblich lange schon bestehen. Evolutionslehre, Theorie oder auch Darwinismus, manchmal genannt, korrekter wäre eigentlich zu sagen, Mensch, Evolutionstheorien oder zumindest in der Evolutionslehre gibt es sehr viele verschiedene Ansichten und sehr viele verschiedene Theorien und ich werde dem heute garantiert nicht gerecht werden und viele werden sagen, aber da gibt es noch das und dies und jenes, das hat er nicht bedacht, das stimmt. Aber es ist so ein ganz kleiner Faden drin, der sich aber bei der Evolutionstheorie durchzieht und dann doch meistens auftaucht oder auch gelehrt wird. Es gibt hier einfach den Charles Darwin, 19. Jahrhundert, ein englischer Naturwissenschaftler. Er hat das, was vorher zum Teil auch schon gesagt wurde, systematisiert und vor allem auch eine darwinische Entwicklungslehre dann zu Papier gebracht, veröffentlicht und auch die Wissenschaftswelt und die Menschheit dadurch geprägt wie kein anderer Mensch auf dieser Welt. Also Charles Darwin war sicher einer der absolut prägendsten Menschen und weitreichsten Menschen, die jemals auf dieser Welt gelebt haben. Es sind hier so Begriffe, die ich nicht alle aus Zeitgründen auseinandernehmen kann oder beleuchten kann. Aber ihr wisst das vielleicht auch, die tauchen immer wieder auf, wenn es auch um Evolutionslehre und Theorie geht. Der Begriff Entwicklung, der Begriff Selektion, also Aussonderung oder wie auch immer, der Begriff Mutation, der Begriff Zufall, Urknall, ursprünglicher Big Bang. Und das sind so Dinge, die tauchen immer wieder auf und wir können sie nur streifen. Das ist dieses Erste, was sehr wesentlich ist, eben, dass die Dinge nicht erschaffen sein sollen, so bomm und sie sind da und fertig und siehe, es ist sehr gut. Gott macht keine schlechten Sachen, die sich zum Guten entwickeln müssen, sondern dass von ganz klein her irgendwas sich zu höheren Existenzen und Lebewesen entwickelt hat. Und man geht einfach davon aus, dass irgendwo irgendwann einmal ein Einzeller entstanden ist. Ich komme nachher nochmal kurz drauf zu sprechen. Und von diesem einen Einzeller aus alles andere, was an Lebewesen da ist in dieser Welt, letztendlich begründet ist. Ne? Und oben, da haben wir auch irgendwo mal einen Zweig und nochmal eine Abzweigung, wo auch Homo sapiens zu sehen ist, der Mensch, daneben der Affe und so weiter. Aber das ist so diese Entwicklungslehre, da ist irgendwo mal ein Einzeller gewesen, vielleicht am Anfang sogar ein Protein, was ja nötig ist. Und von daher kommt alles über eine schier endlose Zeitspanne. Entwicklungslehre. Ne? Da sehen wir einfach nochmal den Unterschied zu dem, was jetzt in der Bibel gesagt wird. Also in der Bibel haben wir rechts, da sind die Schöpfungstage und Gott hat alles separat erschaffen. Ne? Also er hat die Vögel erschaffen. Und sie waren da. Ne? Und Gott hat die Landtiere erschaffen und sie waren da. Und es heißt immer wieder, alles nach seiner Art. Ne? Und Gott hat den Menschen erschaffen und er war da als Ebenbild Gottes, hat er ihn kreiert. Ne? Also da ist alles separat und nicht aus irgendeiner irgendwo. Da ganz unten gäbe es schon einen gemeinsamen Punkt, woher alle Fäden kämen. Das wäre Gott selber. Ne? Und wo Ähnlichkeiten sind, zum Beispiel ein Affe, 95% der Gene sind identisch mit einem Menschen. Nur 5% sind Unterschied. Das muss aber nicht heißen, dass man voneinander abstammt, sondern dass man den gleichen Schöpfer hat, ne, der nicht alles neu erfinden muss, sondern dann noch was draufsetzt beim Menschen. Und es gibt dann doch einiges, was uns vom Affen unterscheidet. Und diese 5% sind so unendlich groß, dass das zufällig mathematisch schon gar nicht mehr zu errechnen ist. Und eben links hier wiederum, was wir vorher schon gesehen haben, in der Evolutionstheorie. Man unterscheidet zwischen Makroevolution und zwischen Mikroevolution. Und Makroevolution ist das, was wir eben gesehen haben, dass aus einem Einzeller oder einer Möwe letztendlich der Mensch geworden ist. Und es hört ja noch nicht auf, es geht ja gerade noch weiter. Wir sind nicht Endstation. Und Mikroevolution ist das, was wir natürlich nachvollziehen können, was wir auch erleben, dass innerhalb einer Art es sich unterschiedliche Rassen durch Züchtung entwickeln. Das kriegen wir mit bei den Hunden, bei den Pferden und bei vielen, vielen anderen, auch bei uns Menschen. In Afrika sehen die Menschen etwas anders aus wie hier und die Pygmäen sehen nochmal wieder anders aus und die Eskimos haben eine rote Nase und so weiter. Ja, das ist so ein typisches Bild, wird ja manchmal auch ein bisschen lächerlich gemacht. Es ist vielleicht auch ein bisschen zum Lächeln, genau. Oder eben die Schöpfung, wo Gott Adam und Eva erschaffen hat. Es gibt für diese Entwicklung hin zum Menschen und was dann noch alles kommen soll, auch Zeiträume, die relativ gleich angenommen werden, auch in der Wissenschaft, wenn man mal so sagen will. Einmal ist davon die Rede, dass die Entstehung des Weltalls vor ca. 14 Milliarden Jahren begann. Eine lange Zeit, das ist die Annahme der Evolutionstheorie. Man rechnet aus und man merkt heute ja, irgendwo dehnt sich ja alles noch ein bisschen mehr aus und man versucht im Weltall die Geschwindigkeit der Ausdehnung zu messen und stellt dann fest mit dieser Geschwindigkeit und rechnet dann zurück, bis man so weit zurückgerechnet hat, dass ein Nadelkopf übrig bleibt. Und da sagen eben viele, nicht alle, dass dort auch der sogenannte Urknall passierte, dieser Nadelkopf explodierte und sich so verbreitet hat, dass der Kosmos, der in unseren Augen endlos ist, entstand. Hier spricht man von 14 Milliarden Jahren. Oder eben unser Sonnensystem, 4 Milliarden. Und vor etwa 3,5 Milliarden Jahren entstanden die ersten einzelligen Lebewesen. Das ist die Lehre der Evolutionstheorie und man rechnet ganz, ganz viel zurück mit Milliarden von Jahren. Man geht oft von heutigen Verhältnissen aus und denkt, so kann man das zurückrechnen. Jemand nannte mal ein Beispiel, es ist so, wenn hier einer mit dem Fahrrad vorbeifährt und er fährt 15 Stundenkilometer, winkt man noch ein bisschen. Und dann rechnet man von dem aus, okay, der will nach Peking, weil die Richtung schlägt da ein, da ist Peking, wisst ihr, ne, Peking. Ne? Er will nach Peking, okay, also die Richtung ist Peking, vielleicht macht er noch einen Bogen, aber das kann man ja nicht wissen. Also nehmen wir das an, Peking, stimmt, Leute, Peking ist die Wahrheit. Und dann 15 Stundenkilometer und dann wird gerechnet, wie lange er braucht. Und das ist natürlich keine so ganz überzeugende Methode. Vielleicht fährt er ja mal 30 Stundenkilometer, vielleicht auch nur 2 Stundenkilometer. Vielleicht macht er auch eine Pause, vielleicht fährt er gar nicht nach Peking, sondern macht einen großen Bogen und fährt nach Sydney, übers Wasser vielleicht, weiß ich nicht. Und so kommt man auf diese Jahre aber oftmals. Und das hinterlässt natürlich dann manchmal auch ein paar Fragezeichen. Sage ich mal so als Laie, ne? Ja, wir hatten diese Begriffe noch, die ich nur noch mal erwähne. Also Entwicklung, Selektion ist einfach die Evolution des Menschen und der Fortschritt der Lebewesen darauf beruht, dass das Schwache aussortiert wird, das Starke sich fortpflanzt über viele, viele Jahrhunderte und Jahrtausende. Mutation bedeutet ein kleiner Fehler in den Genen, vielleicht von irgendwelchen ganz kleinen, einfältigen Tieren. Kleiner Fehler in den Genen und das passiert aber Millionen Mal und einmal ist es ein positiver Fehler und wenn noch jemand einen positiven Fehler hat und sie paaren sich, dann gibt es einen kleinen Sprung nach vorne in ein Zwischenstadion der Entwicklung und das auch millionenfach. Das ist das Prinzip der Mutation. Zufall, dafür braucht man endlos viele Jahre, weil ganz viele Dinge nur zufällig entstehen können und den Urknall haben wir schon gehört. Also es ist sehr kurz, ihr könnt das noch viel mehr nachlesen und ihr wisst es vielleicht auch noch viel intensiver. Warum ich, das ist schon der dritte und der letzte Punkt, warum ich an die Schöpfung, den Schöpfer glaube und nicht an die Evolutionstheorie. Punkt 1 ist nicht, weil ich zu dumm bin, ist auch nicht, weil meine Eltern es mich gelehrt haben oder weil es zum christlichen Glauben halt mal so dazugehört, man wäre sonst ein Heretiker und würde noch gesteinigt werden. Das alles nicht, sondern es sind eben auch ein paar andere Punkte, die ich hier nennen möchte. Einmal, es gibt, und man denkt ja selber auch nach, aber es gibt wirklich keine wissenschaftliche Erklärung für eine naturalistische Entstehung der ersten Zelle, also ohne einen Lenker, ohne einen höheren Geist, ohne ein schon vorhandenes Prinzip. Es gibt wirklich keine Erklärung für die Entstehung dieser ersten Zelle, die man ja bräuchte. Wo soll die herkommen? Wie soll die entstehen? Es gibt wirklich in der Wissenschaft keine Erklärung dafür. Es gibt Vermutungen, ein paar Theorien, aber es gibt keine Erklärung, auf die man sich stellen könnte. Und es geht ja immerhin um die Frage nach der Herkunft des Lebens oder auch Bedeutung des Lebens. Ich habe ein Zitat von Dr. Beechley, ist ein recht bekannter Wissenschaftler, der aber auch die Bibel entdeckt hat und ins Nachdenken gekommen ist. Er schreibt, allein schon die zufällige Entstehung eines einzigen funktionierenden Proteins, also Eiweiß, ist ein völliges Rätsel. Proteine bestehen aus langen Ketten, die aus 20 verschiedenen sogenannten Aminosäuren gebildet werden. Nur eine von 10 hoch 77, die Zahl kann man gar nicht mehr mit Nullen schreiben, 10 hoch 77 denkbaren Aminosäurekombinationen ergibt ein sinnvolles, biologisch wirksames Protein. Wie wurde eine solche extrem seltene wirksame Kombination gefunden? Und wie konnte sie sich später zu einer anderen funktionierenden Kombination weiterentwickeln, wenn es keine sinnvollen Zwischenstufen gibt? Er kommentiert, man müsste mit einem Schlag 100 Aminosäuren richtig verändern, damit man wieder zu einem funktionierenden Protein kommt. Und das ist dann nicht mehr Evolution, das ist wirklich ein Wunder. Darwin schreibt selbst dazu, wenn gezeigt werden könnte, dass ein komplexes Organ, welches sich nicht durch viele aufeinanderfolgende geringfügige Modifikationen entwickelt haben könnte, dann würde meine Theorie vollkommen zusammenbrechen. Also wenn es ein Organ gibt, wo alles zeitgleich da sein müsste, das Auge ist so ein Organ und vieles in unserem Körper, wenn es ein Organ gibt, wo alles zeitgleich da sein muss, damit es funktioniert, dann ist seine Theorie hinfällig, schreibt er. Heute wissen wir, dass es so ist, dass es solche Organe gibt, die nicht auf halber Produktion auf Halde gestellt werden und Milliarden Jahre warten können, sondern gleichzeitig völlig da sein muss. Ja, das ist eine Sache und das ist, das kann ich hier so sagen als Nichtwissenschaftler, weil das ist wirklich ein großes Problem für Wissenschaftler, für Evolutionisten. Man hat hier keine Antwort. Ein zweites sind, das kennt ihr sicher auch, die Missing Links, so diese Zwischenstufen, ne? Zwischen, ja, da ist irgendwo ein Fisch und das soll ja mal ein Landtier werden und da ist so eine riesen Entwicklungskette Kette über Milliarden von Jahren, wo sind diese Halbfisch, Halblandtier und noch ein Dreiviertel und am Ende irgendwann, die gibt's nicht. Ne? Man hat mehrere hunderttausend Fossilien gefunden, weiß jeder Wissenschaftler. Und von diesen mehreren hunderttausend Fossilien gibt es nicht eine einzige Zwischenfund. Nicht eine einzige. Und allein von der Wahrscheinlichkeitsrechnung her müsste es unendlich viele geben. Ne? Weil sie ja an der Anzahl genauso häufig vorkommen könnten wie die fertigen Ergebnisse. Also es gibt keine wissenschaftliche Erklärung für eine naturalistische Entstehung der ersten Zelle. Auch hier habe ich nochmal ein Zitat, dann kommt nicht mehr so ein langes Zitat. Der Fossilbericht spricht vollständig dagegen, dass es in der Geschichte der Erde solche graduelle Entwicklungen von Arten gegeben hat. Im Gegenteil, die Arten treten praktisch immer abrupt und plötzlich und voll entwickelt auf. Wir haben keine anderen Funde. Wichtige Teile der angenommenen Abstammungslinien sind durch keinerlei Fossilien belegt. Es gibt also nicht nur einzelne Missing Links, sondern regelmäßig große Lücken im Fossilienbericht. Denn Analysen zu Fundhäufigkeiten zeigen, also diese Analysen zeigen, dass unser Fossilbericht inzwischen vollständig genug ist, dass Lücken und Diskontinuitäten nicht als Wissenslücken weggeklärt werden können, sondern zu erklärende Daten darstellen. Fakt ist, der Fossilbericht widerspricht fundamental den Erwartungen und Vorhersagen, die die naturalistische Evolutionstheorie aufgestellt hat. Für mich selber, ist bei dir vielleicht anders, aber für mich selber ist das ein Grund zu sagen, also wie kann ich dieser Entwicklungstheorie glauben, wenn es diese Zwischenstadien so nicht gibt und nie etwas gefunden wurde. Entschuldigung. Das Dritte gehe ich jetzt mal nicht länger darauf ein, ich glaube, ihr kennt das auch, das Gesetz der Entropie und auch der zweite Hauptsatz der Thermodynamik, wo einfach mal abgekürzt gesagt wird, Materie sich selbst überlassen, entwickelt sich nicht zu Ordnung. Das kennt ihr alle von euren Zimmern und wo ihr aufräumen müsstet. Also es entwickelt sich nicht selbst zu Ordnung, sondern zu Unordnung und Chaos. Das ist ein allgemein anerkannter Lehrsatz weltweit in der Physik, der zweite Hauptsatz der Thermodynamik und widerspricht der Entwicklungstheorie, dass es immer mehr zu höheren Wesen sich entwickelt, zu intelligenteren Wesen, wenn man die Sache nur für sich alleine lässt, ohne Lenker, ohne Denker. Selektion ist für mich ein vierter Grund, warum ich der Evolutionstheorie nicht nahestehe, weil es ist einfach ein sehr grausames Prinzip, auf das unsere Welt und unsere Menschheit sich gründet. Und es widerspricht völlig meinem christlichen Glauben und dem, was ich in der Bibel entdecke. Dort entdecke ich Gott und deswegen ist Gott mir auch so sympathisch. Ne? Dort entdecke ich Gott als jemand, der sich gerade über Schwache erbarmt. Da entdecke ich Jesus, der gerade zu den Schwachen sagt, kommt her zu mir, die ihr euch abrackert und die ihr fix und fertig seid. Ich will euch erfrischen, ich will euch erquicken. Ne? Und die Kraft Gottes ist in den Schwachen mächtig und gerade mit Menschen, die am Nullpunkt sind und vielleicht nicht ganz oben glänzen mit ihren Begabungen, mit ihrem Aussehen und Können, gerade die spielen bei Gott oft eine große Rolle. Er ist denen nahe, die zerbrochenen Herzens sind und zerschlagenen Gemüts, das sind sogar die Depressiven. Denen ist er besonders nahe. Das ist der Gott der Bibel. Das ist mein Freund, das ist mein Schöpfer und mein Vater im Himmel. Und dieses Prinzip der Selektion ist für mich etwas völlig Wesensfremdes dazu. Das ist für mich wie Feuer und Wasser. Dass das Starke, das Gesunde, das setzt sich durch und das andere sortiert sich aus und es muss aussortiert werden letztendlich, sonst gibt es keine Entwicklung nach vorne. Und wir sind da auch noch nicht die letzte Stufe, wie ich sagte. Selektion. Im Dritten Reich wollte man sich darauf berufen. Die Sache mit dem Tod, klar auch für mich als Theologen, aber auch, ich denke auch für uns als Christen, ist natürlich schon was völlig anderes in der Evolutionstheorie als in der Bibel und im christlichen Glauben. In der Bibel, im christlichen Glauben, wird einfach geschildert, wie der Tod erst in diese Welt kam, als Adam und Eva sündigten. Und das wird dann in der Bibel öfters aufgegriffen, warum der Tod da ist, nicht als ein letzter guter Freund, als eine Schöpfungsmethode Gottes, wie die theistische Evolution sagen würde, sondern als Gericht Gottes. Der Lohn für die Sünde ist der Tod. Und die Evolutionstheorie baut aber auf das Sterben auf. Und bevor es die ersten Menschen gab, mussten schon unendlich viele Lebewesen sterben. Im Grunde genommen sind wir Menschen auf einem Riesenhaufen mit Leichen. Das Ergebnis eines Riesenhaufen mit Leichen. Und das widerspricht der Bibel total. Und auch die Lehre über den Tod und über die Erlösung, dass Jesus unseren Tod gestorben ist, damit wir Vergebung haben und Auferstehung und ewiges Leben. Kein erstes Menschenpaar, klar, die Evolutionstheorie von der Entwicklung her, da gibt es kein erstes Menschenpaar, so wie die Bibel berichtet, nämlich von Adam und Eva. Dann gab es auch keinen Sündenfall. Und dann hat Paulus auch im Römerbrief gelogen, wenn er sagt, Mensch, durch den ersten Adam, damals ist die Sünde in die Welt gekommen, durch den zweiten Adam, Christus, ist die Gnade in die Welt gekommen. Was bedeutet denn das noch, wenn es das nicht gegeben hat? Eine Philosophie, davon kann ich nicht leben und da kann ich nicht mit sterben. Die Bibel ist historisch und kein Buch voller Mythen. Das Menschenbild halte ich für sehr gravierend auch und warum ich nicht mein Leben nicht der Evolutionstheorie anvertraue und darauf gründen möchte. Es ist einfach ein Unterschied, ne, zu wissen, hey, da ist ein Schöpfer, der hat sich das ausgedacht, der hat seine ganze Energie und Kraft und seine Herrlichkeit, seine Kreativität, seine Schönheit investiert, um diese Welt zu erschaffen, um die Lebewesen zu erschaffen, um die Menschen zu erschaffen, und auch mir das Leben persönlich gegeben hat, auch wenn Mama mich geboren hat und Papa mich gezeugt hat. Aber das Leben ist ein Wunder und Gott hat es geschaffen. Wer bringt das Herz zum Schlagen im Bauch der Mutter? Das weiß man bis heute nicht genau. Und wenn man das glauben kann, wenn man das wissen kann und dann ins Gespräch kommen kann als Mensch mit diesem Gott und sagen kann, danke Papa. Ne? Und wenn es einem nicht schlecht geht, zu wissen, doch, und mein Leben ist nicht Zufall. Es hat einen Sinn, weil Gott mich erschaffen hat. Und mein Leben hat ein Ziel und mein Leben hat sogar einen Wert. Und dieser Wert ist über die Bestandteile meines Körpers hinaus. Das sind 20 Euro, wenn man es am Ende zu Markte tragen würde. Mein Leben hat einen Ewigkeitswert, weil Gott der Schöpfer ist. Und weil er mich zu seinem Ebenbild erschaffen hat und weil er mich da wieder hinführen möchte durch Christus und für immer bei sich haben will, damit wir tiefe Gemeinschaft empfinden. Und das ist alles weg bei der Evolutionstheorie. Das ist alles völlig funktional und unpersönlich. Du bist Glied in einer Kette zur Höherentwicklung der Menschheit und dieser Welt. Du hast eine tolle Aufgabe, aber das ist es eigentlich auch schon. Und wenn du, das ist ja eine Konsequenz, die Evolutionstheorie nicht will, aber wenn du da mal nicht mehr funktionierst, dann bist du nur noch eine Belastung und am Ende wirklich nur noch 20 Euro wert. Und das ist ein völlig anderes Menschenbild. Und da möchte ich nicht mit leben. Ich habe hier einen Bibeltext, der auch für mich eine Rolle spielt, aus dem Römerbrief. Den könnten wir nochmal miteinander lesen. Ich denke, das schaffen wir noch. Das schreibt Paulus in Römer 1. Er will begründen, warum die Menschen, warum wir uns vor Gott nicht entschuldigen können, wenn wir nicht an ihn glauben. Manche sagen, ja, mir wurde das nicht gepredigt, ich habe keine Bibel und so weiter. Gott sagt, nein, trotzdem, es gibt eine ganz große Predigt, eine Visitenkarte Gottes. Und da heißt es, denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen, unter den Menschen, offenbar, also deutlich geworden. Denn Gott hat es ihnen offenbart, denn sein unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt, wenn man es wahrnimmt, ersehen an seinen Werken, sodass sie keine Entschuldigung haben. Denn obwohl, und jetzt wird eigentlich das Dilemma der Menschen geschildert, ne? Vielleicht auch das Dilemma deines Lebens, ich kenne dich nicht. Ne? Denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen Die Schöpfung hat's ahnen lassen. Die Geburt des Kindes hat's ahnen lassen. Andere Menschen haben's erzählt. Heute höre ich es. Gott gibt es. Gott ist Realität. Er ist der Schöpfer. Aber wenn ich ihn nicht preise, ihm nicht Dank sage, passiert eben, sondern sie sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Die sich für Weise hielten, sind zu Narren geworden, haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild gleich dem eines vergänglichen Menschen und der Vögel und der vierfüßigen und der kriechenden Tiere. Paulus will sagen, wenn man Gott nicht den ersten Platz gibt oder wenn man Gott nicht als Schöpfer anerkennt und ihn durch Jesus als Vater kennenlernt, dieses Vakuum in unserem Herzen, diese vielleicht angeborene Religiosität sucht einen Ersatz. Manche vergöttern Menschen und überfordern sie total. Andere stellen sich allmählich auch in Deutschland alle möglichen Statuen wieder auf und erwarten Glück, Heil und Harmonie davon. Wieder andere verpflichten sich irgendwelchen Ideologien. Ich würde jetzt auch sagen, in diesem Zusammenhang auch der Ideologie, der Evolutionstheorie als Ersatz für den lebendigen Gott. Und das ist kein guter Ersatz. Dass es in Richtung Ideologie oft geht, nicht immer, zeigt auch dieses Zitat von Sir Arthur Case. Die Evolution ist unbewiesen und unbeweisbar. Wir glauben aber daran, weil die einzige Alternative dazu der Schöpfungsakt eines Gottes ist. Und das ist undenkbar. Man will es vielleicht auch nicht, weil mein Leben dann in Verantwortung vor Gott steht, der mir das Leben gegeben hat. Und der vielleicht auch mal nachfragt, du, was hast denn damit gemacht? Karl Marx war ähnliche Zeit wie Darwin über die Entdeckung der Evolutionslehre. Er sagte, nun kommen wir endlich auch in der Naturwissenschaft ohne Gott aus. Also es ist natürlich für jemanden, der Gott nicht akzeptieren möchte und auch nicht als Herrn über sein Leben haben möchte, ist es eine willkommene Lehre. Ne? Da ist nicht irgendwo ein Gott, der nachfragt, wie ich sagte, oder vor dem ich Verantwortung trage. Aber auch andere Wissenschaftler kommen, was in Römer steht, man kann Gott erkennen, zu anderen Ergebnissen. Ne? Christian Bernhard war der Herzchirurg schlechthin in Südafrika. Er hat auch die erste Herztransplantation durchgeführt. Ein hochkarätiger Mann. Und er sagte, wie kann man den ungeheuer komplizierten und unendlich schönen Aufbau des menschlichen Körpers betrachten, ohne an die Macht des Schöpfers zu glauben, sagt er. Albert Einstein nannte die Evolutionstheorie den Irrtum des Jahrhunderts. Jetzt zitiere ich nochmal wieder jemanden und ihr werdet euch vielleicht wundern, wer das ist. Die Annahme, dass das Auge mit all seinen unnachahmlichen Einrichtungen, die Linse den verschiedenen Entfernungen anzupassen, wechselnde Lichtmengen zuzulassen, überlegt mal, was da, Wahnsinn, ne? Und sphärische wie chromatische Abweichungen zu verbessern, durch die natürliche Zuchtwahl entstanden sei, erscheint, wie ich offen bekenne, im höchsten Grade als absurd. Charles Darwin. Ne? Also er war vielleicht wirklich auch ein ehrlich forschender Mensch. Man darf ihm nichts unterstellen. Aber er kriegt dafür einen Smiley. Ja, von mir. Ja. Die Mona Lisa. Haben wir hier eine Lisa? Nee, ne? Oder doch? Ist eigentlich, und damit möchte ich eigentlich auch schließen, das jetzt am teuersten verkaufte Gemälde, ne? Ich glaube, ein saudischer Prinz, 300 Millionen Euro in den Dreh, ne? Hat der da hingeblättert, der wusste nicht, wohin mit seinem Geld. Der hätte auch hier was zu mir herwerfen können, aber hat er nicht. Und ob er es überhaupt mag, aber naja. Aber dieses Gemälde ist ihm so viel wert gewesen. Und natürlich hat dieses Gemälde auch einen Künstler, der es gemahlen hat. Und wahrscheinlich war das Leonardo da Vinci. Gibt es viele Theorien drüber. Und er hat hier dieses Gemälde gemalt. Ich glaube, wenn ich euch fragen würde, hat es jemand gemalt oder ist es so mal irgendwie entwicklungsmäßig zufällig? Ich glaube, wir würden alle sagen, logisch, würde jeder Mensch sagen, da ist ein Künstler dahinter, der hat sich Gedanken gemacht, der hat seine Fertigkeiten eingesetzt, seine Kraft, seine Zeit, der hat sich Farben besorgt und Papier oder was immer das ist und so weiter und so fort und hat dann diese Mona Lisa gemalt. Das, denke ich, sagen wir alle. Und wenn wir andere Dinge sagen würden, es ist von selbst entstanden, käme irgendwann der Doktor mit dem weißen Kittel. Und ja. Und ich habe so gedacht, da sind wir vollkommen einer Meinung. Aber wenn wir jetzt mal, hat jemand Lust, freiwillig Mona Lisa zu spielen? Nee, ne? Ich glaube, da kommt keiner. Aber wenn wir jetzt mal hier da eine Frau hinstellen, hier aus dem Gottesdienstraum, da müssen wir doch sagen, da ist Mona Lisa nichts dagegen. Ne? Also wer mag kommen? Also sie ist nichts dagegen. Und unendlich viel komplexer, ne, als dieses Bild. Unendlich viel komplexer. Seit Jahrtausenden forscht man am Menschen rum und hat diesen Kubikmeter noch lange nicht entdeckt. Vielleicht ein Zehntel davon. Ne? Ebenbild Gottes. Und da sagt man halt, das ist irgendwo durch Zufall und durch Entwicklung und über Jahrmilliarden entstanden. Und da tue ich mir doch ein bisschen schwer. Schon fast, wenn es um Redlichkeit geht, tue ich mir schwer an dem Punkt. Und da bin ich so froh, dass die Bibel bekennt und dass mein Gott, der lebendige Gott, sagt, du, ich habe das ausgedacht. Ich habe den Menschen kreiert. Ich habe ihn erschaffen, auch diese Welt habe ich erschaffen. Dahinter steckt meine Intelligenz, dahinter steckt meine Fähigkeit, dahinter steckt meine Liebe, meine Schönheit, meine Kreativität. Und das habe ich alles da reingesteckt. Und diese Welt wurde erschaffen von Gott. Und der Mensch wurde erschaffen von Gott, Adam und Eva. Und dann immer wieder, wo das Wunder des Lebens entsteht oder auch geschieht, im Bauch der Mutter. Und das ist für mich einfach sowas von naheliegend, dass da eine höhere Intelligenz, der lebendige Gott, dahinter steht. Und übrigens, wenn es um den Wert geht, 300 Millionen, sagen wir mal, 300 Millionen Euro für dieses Bild, für die Mona Lisa, die aber nicht sprechen kann. Sie soll manchmal ein bisschen blinzeln, sagen manche, aber ich glaube es nicht. 300 Millionen Euro, wie viel ist der Mensch, der daneben steht, wert? Da würde der Prinz wahrscheinlich keine 300 Millionen Euro zahlen, für dich oder für mich. Das glaube ich nicht. Aber Gott zahlt für uns noch unendlich viel mehr als dieser Prinz für die Mona Lisa. Ne? Damit wir wieder zurechtkommen, damit unser Leben gelingen kann, damit wir Zukunft haben und Hoffnung haben und Geborgenheit und Orientierung in einer Zeit, wo man manchmal nicht mehr weiß, wo ist links und rechts. Ja, damit wir sogar Ewigkeit haben bei unserem himmlischen Vater. Gott bezahlt unendlich viel mehr, um uns zu haben. Nicht wie der Prinz in seiner Yacht irgendwo da unter der Bank oder in einem Museum, das er bauen will, sondern er will uns an seinem Herzen haben, am Vaterherzen. Und dafür hat Gott, so berichtet die Bibel, eben seinen Sohn geschickt, Jesus Christus. Und er ist für dich und für mich am Kreuz gestorben. Er hat sein Leben gegeben und ausgehaucht, damit wir Vergebung haben, damit wir in die offenen Arme des himmlischen Vaters kommen können, damit wir mit Gott versöhnt sind und nicht mehr davonlaufen müssen, uns andere Götter suchen müssen, sondern Frieden haben bei ihm, bei Jesus. Du bist Gott seinen ganzen Christus wert. Und ich bin überzeugt, und das sprüht die Bibel raus, wenn du der einzige Mensch auf diesem Planet wärst, der einzige, ganz kurz, check mal ab, ist nicht schön, ne? Aber du bist der einzige Mensch auf diesem Planet. Gott hätte genauso auch nur für dich seinen Sohn in die Welt geschickt und hätte ihn, na gut, wer hätte ihn ans Kreuz geschlagen, okay, aber und hätte ihn für dich am Kreuz sterben lassen. Vielleicht hättest du ihn ans Kreuz geschlagen mit deinen Sünden, mit deinen Verschuldungen. Und trotzdem hätte er ihn für dich geschickt und dich erlöst und er bittet dich, lass dich versöhnen mit Gott. Und das hängt alles damit zusammen, dass er dir das Leben gegeben hat, dass er diese Welt erschaffen hat und dass er sich kümmert und dass er liebt und dass er will und dass er dich umarmen möchte und zu sich holen möchte, damit du nicht mehr alleine bist, in schweren Tagen, an guten Tagen und in Ewigkeit nicht. Das ist eine tolle Einladung. Und schon allein deswegen glaube ich an Gott, den Schöpfer, und dass alles von ihm kommt. Das gibt meinem Leben Sinn und Zukunft. Das macht mein Leben unendlich wertvoll. Deins auch. Amen.